Cannstatt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ich muss mich erstmal so ein bisschen sortieren. Ich glaube, es war wieder ein sehr guter Auftritt von uns. Erste Halbzeit hat Nürnberg sich natürlich gewehrt in die Anfangsphasen. Haben durch so ein paar Balleroberungen und Standardtor sind wir auch in Führung gegangen. Ich glaube, das, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass wir im Gegensatz zum letzten Spiel gegen Sandhausen, ist, dass wir nach der Halbzeitpause rausgekommen sind und weitergemacht haben. Haben nochmal 3 Tore gemacht. Zwischendurch hat man natürlich auf die, auf die Ergebnisse jetzt mal vom anderen Spiel geschaut, um zu gucken, ist jedes Tor wichtig oder nicht. Haben wir gemerkt, es ist jeder Tor wichtig, deswegen haben wir weiter gepeitscht nach vorne und die Spieler haben es so seriös wie möglich auch zu Ende gespielt und natürlich ein verdienter Sieg für uns.
Mit den Worten des VfB-Trainers Pellegrino Matarazzo, kurz nach dem 6:0 Kantersieg beim 1. FC Nürnberg, beginnen wir die 116. Folge unseres Podcasts. Der VfB Stuttgart, man mag das kaum glauben, nach der Derby-Niederlage vor gut 10 Tagen, ist so gut wie aufgestiegen oder, um es mit den Worten von Edmund Stoiber zu sagen, praktisch aufgestiegen. Also wirklich viel kann da eigentlich gar nicht mehr passieren. Und wir reden darüber. Philipp Meisel, grüß dich.
Grüße auch an euch da draußen. Servus.
Und wir haben jemanden mit uns in der Runde, der noch vor einer Woche dem Wahnsinn nahe war mit Blick auf den VfB Stuttgart und das jetzt versucht, ein bisschen mit uns zu verarbeiten. Marco Schumacher aus der Sportredaktion. Hi Marco.
Hallo ihr zwei, vielen Dank für die Einladung.
Na Marco, wie geht's dir so?
Also ich muss sagen, ich bin immer noch dem Wahnsinn nahe, wahrscheinlich sogar noch näher als damals. Ja? Ja. Also was in den letzten Tagen und letzten Wochen und in den letzten 10 Tagen passiert ist, wir werden jetzt drüber reden. Also ja, ich kann es mir immer nicht so richtig erklären, aber vielleicht wird man es heute schaffen, das zu analysieren.
Wir werden unser Bestes geben, haben natürlich eben dieses Spiel oder dieses gesamte Wochenende im Blick. Da hat sich ja nicht nur in Nürnberg einiges getan, sondern auch in Heidenheim, was dann eben für den VfB Stuttgart durchaus entscheidend war. Und dann richten wir aber eben schon den Blick nach vorne. Es gibt die Themen Kaderplanung. Ja, was passiert mit den verliehenen Spielern? Welche Spieler sind möglicherweise auf dem Zettel anderer Vereine oder auf dem Zettel des VfB als mögliche Zugänge? Das alles versuchen wir ein bisschen für euch zu beleuchten. Dann gibt es ein ganz frisches Zitat von Sven Mislintat, über das wir diskutieren müssen, dass die Fans durchaus zu Diskussionen angeregt hat Mitte der Woche, sagen wir es mal so. Philipp, du hast für uns wieder einen kleinen Newsflash rund um das NLZ und dann blicken wir voraus auf das abschließende Zweitliga-Heimspiel gegen die Lilien und das letzte Pflichtspiel im Trikot des VfB Stuttgart von Mario Gomez. Pickepacke voll heute.
Sehr schön, ich freue mich. Ist gut.
Definitiv. Leute, wie war es denn bei euch? Philipp, du hattest irgendwie einen Wandersonntag vergangene Woche, hast du gemeint, hast es irgendwie doch noch irgendwie geschafft, reinzugucken in die Live-Scores oder hast du wirklich erst die Endergebnisse gesehen?
Tatsächlich war es so, dass ich aus der Gauchach-Schlucht irgendwie aufgetaucht bin, so gegen 15 Uhr und bis wir dann am Auto waren und auf dem Rückweg auf der Autobahn, dann haben wir SWR1 angemacht, klassisch Radio und schon, du kannst ja manchmal so an der Stimmungslage oder an der Sprachfarbe der Kommentatoren merken, wie so ein Spiel läuft. Und dieser VfB-Kommentator, ich glaube, es war Kersten Eichhorn, der war dermaßen tiefenentspannt, als der eingeschaltet, zugeschaltet wurde, dass ich mir gedacht habe, okay, hier könnte heute aber echt was gehen. Da hat mein spezieller Freund Silas Wamangituka schon das 1:0 erzielt gehabt und so lief das Spiel dann weiter. Insofern gesehen habe ich es dann eigentlich nur in der Kurzzusammenfassung am Abend, tatsächlich Bilder. Und dann, was mir als erstes auffiel, was ich gleich mal zum Thema machen möchte, auch wenn es vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt ist, aber wenn ich mir anschaue, was die Herren Markreiter und Valentini anstellen bei den Toren 1, 2, 3 und 4, dann wäre ich ein Kontrolleur, glaube ich, die Kontobewegung der Herren in den nächsten Wochen mal ganz genau anschauen, weil das war dermaßen nicht zweitligareif und das von einem ausgewiesen guten Zweikämpfer wie Markreiter beispielsweise, dass ich mir schon die Frage stelle, also puh, das kann eigentlich nicht dein Ernst sein, sowas anzubieten. Wie habt ihr das gesehen?
Also ich habe auch das Spiel nicht gesehen, so wie du, Philipp. Also ich hatte erstmal seit langem wieder einen freien Sonntag und habe auch zur Schonung der eigenen Nerven den dann nicht irgendwie vor Sky oder sonst wo verbracht, sondern am Bärensee mit Frau und Kind und Hund. während des Spiels, meine Frau hat hinterher gesagt, du hast den ganzen Spaziergang über aufs Handy geguckt. Ich fürchte, sie hat recht. Ja, also, auf One Football kamen ein Tor nach dem anderen. In den WhatsApp-Gruppen ging's ab natürlich. Also ja, ich war dann auf dem Laufenden, mehr als ich mir vielleicht sogar gewünscht hätte. Aber 6-0, die Tore habe ich erst abends gesehen, dann Sport im Dritten, da saß dann Markus Babbel. Ja, ich kann leider seinen Dialekt nicht nachmachen, aber er meinte, das sei nicht Profifußball, sondern Kreisliga zu den Toren, die du angesprochen hast. Ja, in der Tat, selten hat man es wahrscheinlich so leicht gehabt, Tore zu schießen. Ja, aber das muss den VfB nicht interessieren. Ja, das ist
nee, natürlich muss es dich nicht interessieren, klar, das ist also... Das ist vollkommen richtig. Ich fand es nur einfach auffällig, weil so augenscheinliche Fehler, die passieren eigentlich auf dem Niveau nicht. Ja? Oder das ist einfach, dass du dir denkst, von zwei so gestandenen Leuten, das kann eigentlich nicht euer Ernst sein. Und die armen jungen Hunde, die da der Jens Keller versucht einzubauen, die standen einigermaßen betröppelt da rum. Oder der Torhüter, der Martenia, der tat mir fast schon leid. Ja? Also wenn du halt, das ist ja völlige Arbeitsverweigerung gewesen. Naja.
Der Martenia war auch nach dem 5-0, glaube ich, dem Wahnsinn nahe. Also hat dann wirklich nur noch rumgebrüllt und gegen den Pfosten gedonnert. Nun sind wir aber zum Glück kein Podcast, der sich mit dem 1. FC Nürnberg sondern mit dem VfB Stuttgart. Und da muss ich sagen, fand ich das doch mal ganz angenehm, dass der VfB das, was er auf dem Silbertablett bekommen hat, auch gnadenlos weggefuttert hat. Also zum einen, das, was in der vergangenen Woche passiert ist mit dem 1-1 des HSV gegen Osnabrück, also quasi wieder sozusagen die Rolle desjenigen Vereins zu haben, der aus eigener Kraft diesen zweiten Platz sich holen kann und dann aber so zuzuschlagen, endlich, ja, wir haben so lange darauf gewartet und zwar rigoros und nicht nur nach dem 3-0 aufzuhören, sondern weiterzumachen. Das hatten wir auch gerade am Anfang gehört von Pellegrino Matarazzo, der gesagt hat, wir haben gewusst, Torfeld, das kann schon auch ein Faktor sein, also machen wir weiter. Und das hat sich letzten Endes ausgezahlt. Also das muss man auch mal sagen, das hat der VfB auch in der Zeit, in der wir hier diesen Podcast aufnehmen, auch nicht immer geschafft, Geschenke anzunehmen, die irgendwie dargereicht wurden.
Ja, er hat richtig, das ist richtig. Und er hat auch von so einem Klickmoment gesprochen in mehreren Aussagen, die er getroffen hat rund um das Spiel. Und dass er eben seine Ansprache quasi stark verändert hat. Und wenn man also, ich habe es nochmal nachgelesen, was da alles so in Aussagen getroffen worden sind, beziehungsweise ich habe ja auch die PKs entsprechend begleitet, die Pressekonferenzen vor dem Spiel. Und da war es schon so, dass er in den ersten, sag ich mal, Wochen nach dem Restart, auch mit den zwei Pleiten dann gegen Wiesbaden und Kiel, da hat er die ganze Zeit von, wir brauchen Ergebnisse, Ergebnisdruck, wir müssen liefern. Und am Schluss war es jetzt, also nach Karlsruhe wieder, hat er da einfach was geändert. Es geht darum, Spaß zu haben, Entfaltung, ja, irgendwie Freiräume. Dann kam natürlich dazu, dass er eben dieses mutige, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, diese mutige Grundformation, Variante, Personalwechsel, all das. Und das hat offensichtlich dazu geführt, dass da einige Fesseln gesprengt wurden, einige gordische Knoten zerschlagen wurden. Marco, oder?
Ja, in der Tat. Also Hut ab vor dem, was der VfB dann in diesen zwei Spielen gezeigt hat gegen Sandhausen und Nürnberg. Hut ab auch vor den mutigen Maßnahmen des Trainers. Auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht schon wieder meckern, aber auf der anderen Seite frage ich mich schon, warum es bis zum 32. Spieltag gedauert hat, bis der VfB das zeigt, zu was er in der Lage ist. Also im letzten Moment haben sie es noch gerissen, ja, aber ich frage mich dann, habe mich dann auch schon gefragt, hätten sie es nicht auch schon früher so machen können? Hätten sie es uns allen und vor allem sich selbst auch nicht viel leichter machen können? Aber gut, auch das ist jetzt nicht mehr wichtig.
Du kennst ja den Spruch vom Pferd und vom Springen und so, ne? Vom guten Pferd und vom Springen. Ja, nein, es ist wirklich schwer zu. Wir drehen uns da ja eigentlich auch immer wieder im Kreis, weil es so schwer zu fassen ist. Ja. Weil wir eben auch nicht mehr so nah dran sein können wie vor der Pandemie. Das ist zum Beispiel ich habe da gestern Abend auch mit Kumpels drüber gesprochen, was mir brutal fehlt, ist eben dieser Kontakt, auch wenn du natürlich als Trainingsrand auch nur Zuschauer bist, aber du kriegst dann halt da schon mehr mit. Du kannst dich besser in eine Mannschaft reinfühlen. Es wäre vielleicht einfacher in manchen Situationen gewesen, eine treffendere Analyse anbieten zu können, wenn wir eben Zugang noch hätten, den haben wir nicht. Und Absolut, so können wir eben das bewerten, was wir tatsächlich sehen. Und dann muss ich auch sagen, was mir ganz besonders gefallen hat an dem Spiel, weil das war ja auch oft so eine Symptomatik in dieser Saison, dass der VfB Stuttgart, wenn er denn mal in Führung gegangen ist, dann irgendwann in den Buchhaltermodus überging und dachte, wir verwalten das jetzt hier irgendwie runter. Und das hat ja eigentlich nie funktioniert. Und das war in Nürnberg wiederum stark, dass man eben aus der Pause kam und González, der seit Wochen spielt, wie so ein Mustang, den man irgendwie von der Leine gelassen hat, der dann das 4-0 gleich macht. Und dann war es irgendwie eine Walk in the Park irgendwann. Ja. Und das war schon gut und zeugt auch von einer gewissen Entwicklung. Man muss natürlich, schließe ich den Kreis, Marco, die Frage stellen, warum zur Hölle dauert das bis zum 32. Spieltag?
Ich muss da immer an die Worte von Marco denken, aus der Folge von vor ein paar Wochen, die wir da damals aufgenommen hatten, Marco, als du von diesen Dämpfern zur rechten Zeit gesprochen hast. Vielleicht ist das rückblickend. Vielleicht war diese Derby-Niederlage wirklich der Dämpfer zur rechten Zeit, also zur allerletztmöglichen Zeit irgendwie, weil das haben Philipp und ich ja in der vergangenen Woche ausdiskutiert. Da wurde wohl auch nochmal den Spielern auch nochmal so, sozusagen vor Augen geführt, was sie eigentlich gerade was hier sozusagen auf dem Spiel steht momentan, was man gerade eigentlich alles dabei ist, im Begriff ist, möglicherweise zu verlieren oder wegzugeben. Also vielleicht hatte diese Derby-Niederlage irgendwo am Ende doch noch irgendwie sein Gutes. Ich erinnere mich nicht nur beim VfB, es gibt auch ganz viele andere Vergleiche. Ich weiß noch zum Beispiel, dass auch so ein Derby-Sieg manchmal auch gar nicht so gut manchmal tun kann mit Blick auf die Gesamtsaison.
HSV, ja, schau doch mal
zum Beispiel. Oder beim KSC, genau, sieht man es auch. Also oft ist es so, das Derby ist natürlich wahnsinnig wichtig, vor allem auch für die Fans, für die Stimmung und für alles. Aber am Ende zählt halt dann doch die Tabelle. Und wenn mich einer fragt, also Pavlic sucht ja aus, ob du einen Derby-Sieg willst und Dritter werden oder so, wie es jetzt gelaufen ist, dann glaube ich, nehmen wir alle die Version jetzt, auch wenn die Derby-Niederlage
zu bitter war. Es scheint tatsächlich so zu sein mit dem Derby. Und ich habe eine ganz leise Vorahnung, worauf du jetzt hinführst, ja, bei dieser Frage. Ja.
Ja, ich glaube, Marco, nicht wenige, das sieht man ja, glaube ich, auch, du kannst vielleicht noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, an der Zahl der Zuschriften, und die du bekommen hast, nicht wenige haben, glaube ich, jede Silbe deines Kommentars, der VfB hat den Aufstieg nicht verdient, am Montagmorgen nach dem Derby-Sonntag unterschrieben, ja, und vollbehaltlich zugestimmt.
Ja.
Dann kam es eben doch anders.
Und dann kam es doch ganz anders. Ja, da sind wir beim Thema. Ich wusste, das kommt. Der VfB hat den Aufstieg nicht verdient. So lautete mein Kommentar nach dem KSC-Spiel. Und in der Tat, normalerweise, ihr wisst es, wenn wir was schreiben, wenn wir überhaupt dann Post kriegen, dann wird man herbeleidigt. Ja,
von richtig, richtig.
In dem Fall war es tatsächlich so, was mich dann auch gewundert hat, weil der ja schon relativ scharf war, dieser Kommentar. Es kam nicht gerade waschkörbeweise, aber ungewöhnlich viele Zuschriften von VfB-Fans, von langjährigen Mitgliedern, von Kritikern, von Ultra-Fans, was auch immer, die tatsächlich geschrieben haben, vielen Dank, Herr Schumacher, endlich sag's mal einer. Genau so ist es. Diese Mannschaft ist zu blöd aufzusteigen, sie hat's nicht verdient. Ja, aber jetzt wissen wir auch, was passiert ist. Und am Ende ist die Frage, ob verdient oder unverdient, ist natürlich im Sport völlig irrelevant. Ja? Also ja. Tatsache ist, der VfB hat's geschafft. Ja? Es waren 16 Mannschaften schlechter. Und deshalb gibt es auch keinen Grund für den VfB, sich zu entschuldigen. Ja? Also die haben genügend Chancen der Konkurrenz gelassen, die haben es alle vergeigelt und jetzt steigen sie ab. Auf. Also Punkt. Deshalb irrelevant, ob verdient oder nicht verdient. Ich habe das damals geschrieben und voller Überzeugung auch. Und nach wie vor bin ich der Meinung, dass der VfB eine Saison gespielt hat, auf die er jetzt nicht wahnsinnig stolz sein muss. Ja? Aber am Ende zählt das Ergebnis. Punkt.
Ja, genau. Also ich glaube, wir kommen dann nachher auch nochmal dazu, was denn eben jetzt alles passieren muss. Ich wollte noch ein, zwei Takte vielleicht verlieren. Zum einen, Herr Pavlic, ich habe das auch schon öffentlich gemacht, ja, Ihre Wahl zum des Spieler des Spiels, den Herrn Wamangituka zu nehmen, der nachweislich nicht unbedingt bei mir ganz oben auf der Freundesliste steht, aber den zu nehmen und beispielsweise einen Herrn Carrasso nicht, ja, der ein überragendes Spiel macht mit den meisten Metern, irgendwie 76% Zweikampfquote, zwei Hütten.
Die hättest du auch gemacht, Philipp, die zwei Hütten.
Ja, aber trotzdem.
Aber immerhin der Stand richtig, ja.
Ja, ich finde es halt, das wollte ich einfach nochmal hier in aller Öffentlichkeit breittreten.
Ist schon okay.
Frag nicht deine Entscheidung.
Ja, komm. Ja. Also für jedes Mal, dass du mich übrigens auf Twitter irgendwie öffentlich an den Pranger stellst, wird eine Flasche Schnaps wieder abgezogen. Das ist mal das Erste.
Ich will dich ja eigentlich nur triggern, dass du endlich mal dir einen Account dazulegst. Aber
was, natürlich, was? Natürlich. Also es war natürlich, ich muss ganz ehrlich sagen, du hattest ja zum Glück deinen Wandertag. Ich hatte diese Situation wirklich noch nie, dass man sich eigentlich quasi die halbe Mannschaft aussuchen konnte, wenn man denn zum Spieler des Spiels führt. Es war halt mit die beste Saisonleistung. Und wenn ich daran denke, dass es eben Spiele gab, an denen, wow, du eigentlich niemanden überhaupt ansatzweise nehmen konntest, ja, gab es natürlich ein paar pragmatische Gründe auch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das aus Uneigennutz gemacht habe, einfach auch vielleicht um dich ein bisschen zu triggern.
Christian beizuspringen, auch Nicolas Gonzalez hat es verdient gehabt. Wegen der ganzen letzten Wochen. Also ganz, ganz zweifellos der Spieler der Saison aus meiner Sicht.
Es gab übrigens nicht wenige, die gesagt haben, der Spieler des Spiels ist Konstantin Kerschbaumer. Und womit wir bei dem Parallelspiel Heidenheim gegen HSV wären. Ja. Dass den VfB schlussendlich auch so ein Stück weit in diese Lage gebracht hat, in der er jetzt ist, nämlich dass er eigentlich für die erste Liga planen kann. Wollen wir dazu noch ein paar Takte verlieren oder sollen wir weiter rutschen?
Nö, ich glaube,
wie habt ihr denn, also du hast ja, Marco, ihr habt beide, aber Christian, du hast gearbeitet. Wie hast du dieses Wechselbad der Gefühle so ein bisschen auch da erlebt in den letzten Sekunden? Ich meine, selbst die VfB-Spieler haben es ja nachher zugegeben, ab dem 6-0 irgendwie Sky Go laufen auf der Bank. Also die wussten alle irgendwie Bescheid, ja, und haben da noch die letzten Sekunden dieses Dramas an der Brenz irgendwie miterlebt.
Ja, also ich musste natürlich das VfB-Spiel in nahezu voller Länge anschauen, damit ich ja auch den richtigen Spieler des Spiels führen konnte. aber auch ich muss natürlich zugeben, dass dann, als es dann 6-0 stand und wir hatten, sage ich mal, das, was akut ansteht, was wir so im Dienst nach Spielende rausknallen, das hatten wir mehr oder weniger abschussbereit. Und dann habe ich mich getraut, und das ist eine Sache, wo ich mich selbst frage, also da habe ich normalerweise ein ganz schlechtes Händchen für sowas, aber ich habe dann gesehen, in Nürnberg gibt es 5 Minuten Nachspielzeit, ja, bei einem Stand von 6-0, 5 Minuten Nachspielzeit und in Heidenheim 4. Und die waren auch noch eine Minute voraus. Also habe ich gewusst, okay, das Spiel in Heidenheim wird möglicherweise sogar ein paar Momente eher zu Ende sein als das in Nürnberg, und habe es dann gewagt, ich glaube, 3 Minuten Nachspielzeit in Nürnberg rüberzuschalten auf das Spiel Heidenheim gegen den HSV, wo dann auch 3 Minuten schon gespielt waren, sprich es stand noch 1 Minute auf der Uhr in der Nachspielzeit, und habe diesen Treffer des Kollegen Kerschbaumer live miterlebt, das ging ja erstmal diese Szene, jeder, der sie gesehen hat, Marc Schnatterer, Fußballgott, der in bester Aaron Rodgers-Manier eine Hail Mary nach vorne donnert in den Strafraum, aber trotzdem punktgenau eben den Mann trifft, der Assist zum Treffer. Ich kann und will auch gar nicht leugnen, dass ich in diesem Moment nicht möglicherweise einen kleinen Ruf ausgelassen habe, der meine Nachbarn aus dem Mittagsschlaf geweckt haben könnte. Und dann war natürlich in dem Moment klar, dass, wow, plötzlich hat sich das natürlich für den VfB nicht um 180 Grad, aber doch elementar geändert, weil du hattest erst, also dass der VfB das Spiel gewinnen würde, war klar. So, und dann war eben die Frage, was passiert da drüben? Lange hat der HSV geführt, damit hätte der VfB zwingend nochmal gegen Darmstadt gewinnen müssen. Dann fiel in der 80. 1-1, und in der Konstellation hätte dem VfB noch ein Punkt gereicht gegen Darmstadt. Und eben mit diesem Tor in 90+4 oder 90+5 oder was auch immer es war, ist die Situation eben die, wie sie ist, nämlich dass der VfB Stuttgart quasi aufgestiegen ist, es sei denn, er macht irgendwie ganz blöden Bockmist gegen Darmstadt, was aber nicht passieren wird.
Nein, das können wir
ins Reich der Fabeln, glaube ich.
Also wir brauchen auch kein Konjunktiv mehr benutzen, das finde ich dann immer albern bei sowas. Philipp, haben wir uns, glaube ich, um auf den Tag nochmal zurückzukommen, den richtigen Tag rausgesucht für einen freien Sonntag. Und für dieses Tor, das ich dann abends auch gesehen habe in Heidenheim, da gilt natürlich das Gleiche, wie für die Tore in Nürnberg, was Fabio gesagt hat, sowas sieht man normalerweise in der Kreisliga. Ich habe dann anschließend war wieder natürlich Großaufnahme auf Dieter Hecking. Also was dieser Mann dieses Jahr erlebt hat und erleben musste, das ist schon, der ist ja schon Langtrainer. Ich glaube, Ja, das hat er noch nicht erlebt, diese ganzen Tore in der Nachspielzeit, auch in Stuttgart, also 2-0 führen in Fürth und zu Hause gegen Kiel und so weiter. Also der Mann ist 20 Jahre gealtert wahrscheinlich, während unser Trainer ja sozusagen jetzt von 0 auf 100 im Schnellkurs und im Ultraschnellkurs jetzt gelernt habt, was es heißt, Profitrainer zu sein und das noch beim Traditionsclub. Also das ist schon, es war ein bewegter Sonntag. Ja.
Wollen wir mal den Blick nach hinten sein lassen und uns jetzt mal anschauen, was ist, wie geht's weiter jetzt? Ja, also wir haben natürlich die Themen Erstliga-Auftakt, Trainingslager, wann geht's weiter, wie geht's weiter mit Zuschauer, all das, glaube ich, brauchen wir nicht wirklich streifen, weil das so vage ist bisher, die Informationslage, dass darüber es, glaube ich, müßig ist zu diskutieren, aber wir haben natürlich was wir bewerten können, und das ist durchaus der Kader, so wie er jetzt eben existiert, und da, Marco, würde ich doch gerne mal wissen, was meinst du denn zu dem Thema? Braucht's da viel? Braucht's da punktuelle Verstärkung? Was meinst du?
Soll ich wirklich noch eine Prognose abgeben? Ja, also ja. ich traue mich nicht mehr. Ich traue mich nicht mehr, Philipp. Ja, also bisher war noch alles falsch, was ich gesagt habe.
Das Gesetz der Serie besagt ja auch, dass die irgendwann mal reißt.
Und was haben wir denn, Miss Lintat, irgendwie den Spruch um die Ohren gehauen? Mit dieser Mannschaft könnte man unverändert auch in der Bundesliga mitspielen. Was für mich dann wieder blanke Hohn sich angehört hat bei all den Spielen in Kiel und in Wien und in Karlsruhe und so weiter, als ich mir dann vorgestellt hatte, was passiert erst, wenn diese Truppe gegen einen starken Gegner spielt. Ja, natürlich haben die letzten zwei Spiele jetzt nochmal was verändert. Ja, man darf andererseits aber jetzt auch nicht vergessen, was davor war. Also um die Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass der VfB sich natürlich auf diversen Positionen Verstärkung hinzuholen sollte. Vermutlich wissen das die Verantwortlichen auch, ja, nehme ich mal an. Ja, und die Kasse ist leer, alles drum und dran. Aber ich glaube, dass es mit dieser Mannschaft in der Bundesliga nicht reichen wird. Ja, also, und ich bin auch mal gespannt, wer bleibt oder wer geht. Ja, also.
Lass uns doch mal hören, was unser Sportchef dazu zu sagen hat.
Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
Wie vor 3 Jahren hat der VfB die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga so gut wie perfekt gemacht. Der Aufstieg wird gelingen. Die nächste Saison wird dennoch eine riesengroße Herausforderung, sicherlich noch mehr, als dies vor 3 Jahren der Fall war. Damals folgte dem Aufstieg die Ausgliederung. Der VfB hatte sehr schnell sehr viel Geld zur Verfügung, um die Mannschaft und auch Infrastruktur rund um das Clubheim zu verstärken, zu verbessern, neue Rahmenbedingungen zu schaffen. Dieses Jahr ist es ganz anders. Die Corona-Krise hat gewisse Lücken, die ohnehin durch den neuerlichen Abstieg schon vorhanden waren, in die Clubkasse gerissen. Deshalb muss ganz, ganz genau hingeschaut werden, ganz klug die Mannschaft ergänzt werden, um in der ersten Liga bestehen zu können. Dass dies notwendig sein wird, die Mannschaft zu ergänzen, davon sind viele, viele Experten, auch ich, überzeugt. Da unklar ist, inwiefern die Achse der Routiniers, die in der vergangenen Saison selten eine war, sprich aus Holger Badstuber, Daniel Didavi und Mario Gomez, die Mannschaft eine Liga weiter oben wird noch anführen können. Mario Gomez beendet ja ohnehin seine Karriere. Die Jungen haben oft gezeigt, dass in ihnen Potenzial schlummert, aber so zum richtigen Durchstarter ist im Moment noch keiner geworden. Nicolas Gonzalez hat sich zuletzt zum Anführer entwickelt, aber auch er muss sich dann eine Klasse weiter oben erst noch einmal neu beweisen. So bleibt es aus meiner Sicht eine riesengroße Aufgabe für Sportdirektor Sven Mislintat, mit bescheidenen Mitteln die Mannschaft gut zu ergänzen, sodass sie konkurrenzfähig in der Bundesliga nicht gleich wieder mit dem Rücken zur Wand steht.
Das war Dirk Preis, unser Ressortchef Sport bei Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, und der hat natürlich auch deutlich gemacht, was Marco gerade schon anklingen hat lassen. Ich glaube, da sind wir uns aber doch alle einig, ohne Verstärkung wird es nicht wirklich gehen. Eine oder zwei mögliche Verstärkungen, die haben wir diese Woche schon mal so ein bisschen öffentlich gemacht, nämlich sind das Waldemar Anton von Hannover 96 und Kevin Stöger von Fortuna Düsseldorf. Beide Spieler, die auf dem Markt sind und die teilweise auch schon mit dem VfB Stuttgart in Kontakt stehen oder im Falle von Stöger sich tatsächlich auch gut vorstellen können, wieder an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Kevin Stöger war ja hier Jugendspieler lange Jahre im Internat, dann beim VfB 2 der Spielmacher unter Kevin Kramny, sage ich schon, oder Jürgen Kramny, und jetzt bei Düsseldorf ein gestandener Bundesligaspieler. Ja, Marco, um den Ball nochmal oder um den Faden nochmal aufzunehmen, du hast die leeren Kassen angesprochen. Sind sie denn wirklich so leer? Was wissen wir denn da?
Naja, wir wissen, dass die Mitarbeiter noch immer in Kurzarbeit sind. Ja, also dass der Verein immer noch auf staatliche Hilfe angewiesen ist. Wir wissen, dass Thomas Hitzlsperger gesagt hat, dass er womöglich noch einmal auf die Spieler zukommen muss und um einen Gehaltsverzicht zu bitten. Ja, wir wissen, dass es Stadion umbauen wollen, was viel Geld kostet. Wir wissen nicht, wann wieder mit Zuschauern gespielt wird, wann es wieder Einnahmen gibt. Also dem VfB steht das Wasser nach wie vor bis zum Hals. Ja, also der Aufstieg, der war existenziell wichtig. Ja. Jetzt wird man sehen, vielleicht machen sie Kasse mit dem einen oder anderen Spieler. Ich würde mir wünschen, dass González bleibt, weiß es aber nicht. Ja. Und aber im Moment, also große Sprünge können sie nicht machen. Ja. Also du hast jetzt den Stöger angesprochen, der ist ablösefrei. Ja, auch in dem Segment werden sie sich wahrscheinlich umschauen müssen. Ja.
Christian, bist du noch da?
Ich bin da. Ich lausche gespannt und versuche auch dann meine Gedanken so ein bisschen zu sortieren und sehe es auch so. Also Punkt 1, das ist, glaube ich, unbestritten. Da sind wir uns alle einig. Das haben wir auch mit Dirk, den wir ja gerade gehört haben, schon die ganze Saison über besprochen. So mit diesem Kader wirst du keinen Blumentopf gewinnen in der Bundesliga. Ich würde sogar sagen, also man muss im Nachhinein wirklich sehr, sehr froh sein, dass es in der Saison jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil ich wüsste nicht, ob der VfB jetzt in einer möglichen Relegation gegen Fortuna Düsseldorf oder möglicherweise in Werder Bremen mit wahnsinnig Rückenwind, sollten die das noch irgendwie schaffen, am letzten Spieltag bestehen würde. So. Und wenn es gegen solche Mannschaften schon schwierig wird, wie soll es dann erst funktionieren gegen die 15, 16 anderen? Also das ist der erste Punkt. Der zweite ist, wie und auf welche Art verstärkst du dich und welche Strategie wählst du? Du kannst jetzt natürlich die Nummer machen, Möglichkeit Robin Dutt, der sich damals nach dem Klassenerhalt meines Wissens in Paderborn zwei Tage später hingestellt hat und eine epische Pressekonferenz gegeben hat, nach dem Motto, so geht's jetzt weiter. Du kannst es so machen wie Michael Reschke, der sich hingestellt hat und gleich mal irgendwie ein paar Wochen später 3-4 Neuzugänge auf einen Streich präsentiert hat. Beides ist nicht so wirklich von Erfolg gekrönt gewesen, das haben wir mitbekommen. Also, wie gehst du vor? Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, sich punktuell anzugucken, auf welchen Positionen brauchst du Verstärkung. Ja, also auf genau welche Position auch dieses System, das jetzt Pellegrino Matarazzo spielen lassen wird. Und ich denke übrigens, dass das, wie es jetzt in den letzten beiden Spielen gegen Sandhausen und Nürnberg praktiziert wurde, in der Bundesliga durchaus erfolgreich sein kann. Aber welche Position verstärkst du? Das werden vor allem die Außen sein, finde ich, aber eben auch so ein Mann wie Kevin Stöger, finde ich wahnsinnig interessant, der sich mittlerweile in der Zeit, als er den VfB 2 damals verlassen hat, ja in der Bundesliga definitiv etabliert hat bei Fortuna Düsseldorf.
Ja, das ist also, ich möchte nochmal den Ball von Marco irgendwie aufnehmen, der gesagt hat, wahrscheinlich müssen sie verkaufen. Ja, und da ist natürlich, das ist natürlich dann ein sogenannter, also dieses wunderschöne Begriff Wabonk-Spiel. Ja, du musst natürlich gucken, wen kannst du abgeben, wie kann ich das kompensieren? Und da glaube ich zum Beispiel, dass einer wie González nicht zu ersetzen ist, im Gegensatz beispielsweise zu einem Orel Mangala, ja, der, weil der VfB Stuttgart, ja, ich sage mal, in der Mittelfeldzentrale gut aufgestellt ist, im Sinne von, also zumindest sind viele Spieler da, die diese Position spielen können, und er ist nun mal das Sahnestück im Kader. Mit 11 Millionen Marktwert laut Transfermarkt, entsprechenden Karriereprognosen belgischer Junioren-Nationalspieler und der könnte dir natürlich dann schon ein bisschen Spielraum geben. Ja. Nichtsdestotrotz, oder was halt, oder gerade deswegen auch, wird er eben die Tage mit allen möglichen Clubs in Verbindung gebracht. Wir haben mit dem Berater gesprochen, der hat gar nicht mehr aufgehört zu erzählen, wie viele Clubs eigentlich schon an ihn herangetreten sind mit Angeboten für den Kerl. Wie dem auch sei, ich glaube, wir werden das alles wie in unserer gewohnten Manier, wie die letzten Jahre auch schon, in unserem Transferticker auffangen. Wir haben uns auch diesmal die Mühe gemacht, haben so ein kleines Stück gebaut, wo der ganze Kader Stand jetzt, Niko Kovacs Voice abgebildet ist, wo also dann immer diese Bilderstrecke oder dieser Artikel, der wird immer angepasst, wenn eben sich eine fixe Veränderung im Kader auftut in den nächsten Wochen und ja, Monaten, kann man noch sagen, bis Ende August, bis die Transferphase endet. In Deutschland. Ich bin echt gespannt, weil auch diese ganze, den Haken will ich noch drehen oder schlagen, diese ganze Krise, die verändert ja auch diesen Markt, ja, weil eben weniger Geld wahrscheinlich im Umlauf ist, weil Vereine vielleicht vorsichtiger agieren und nicht mehr solche horrenden Summen durch die Gegend fliegen, wie es die letzten Jahre eben der Fall war. Wie seht ihr das? Ähnlich oder bin ich auf dem Holzweg, was das angeht, oder?
Ich hoffe und ich glaube auch, Philipp, dass sich der Transfermarkt ein bisschen verändert, dass vielleicht diese ganz große Maßlosigkeit jetzt erstmal vorüber ist, zumindest vorübergehend. Umso wichtiger ist es, dass die Transfers, die wir jetzt tätigen, dass die sitzen erstens und zweitens ist es natürlich von zentraler Bedeutung, dass man jetzt schlau agiert. Ja? Also man muss jetzt schlauer, es mag jetzt eine Binse sein, aber ich glaube, es ist besonders wichtig, dass man jetzt irgendwie schlauer ist als die Konkurrenz. Ja? Und da ruht die Hoffnung natürlich auf unserem Diamantenauge, ja? Der vielleicht auch hier und da dieses Jahr daneben gelegen war, aber der ja irgendwie dann trotzdem die entsprechenden Kontakte hat. Und ich würde mir vielleicht auch wünschen, dass da vielleicht auch, ich weiß nicht, was die Scouts immer so machen beim VfB, ja, dass auch die vielleicht ein bisschen mehr einbezogen werden. Also es ist für den VfB einerseits kein Nachteil, dass die Kassen nicht so voll sind, weil den anderen Clubs geht's zum Teil nicht anders und dann muss eben die Expertise dazu führen, dass man die richtigen Leute holt.
Ja. Eine Personalie, die ich noch ganz interessant finde, die ich noch gerne mit euch kurz diskutieren würde, ist die von Gregor Kobel. Über den gibt es ja auch immer mal wieder ein paar Meldungen, Gerüchte in verschiedenen Medien, nicht nur bei uns, auch mal mit Hertha in Verbindung gebracht. Jetzt da feststeht, dass der VfB, und das habe ich ja jetzt von Marco gelernt, aufgestiegen ist und nicht mehr nur so gut wie aufgestiegen ist und er somit theoretisch beim VfB in der ersten Liga spielen könnte, seht ihr da jetzt den VfB in einer besseren Position mit Blick auf Gregor Kobel? Weil ich bin zum Beispiel der Meinung, dass das einer ist, den man versuchen sollte zu halten.
Ja, ich glaube, also er ist in einer besseren Position ist der VfB schon dahingehend, dass eben jetzt die Liga passt. Ja, junger, aufstrebender Keeper im Nationalkader seines Heimatlandes. Und der ist jetzt quasi so, der ist jetzt an dieser Reifeschwelle. Also du warst ein Jugendkeeper, warst jahrelang im NLZ. Ich glaube, der ging mit 14 nach Hoffenheim in die Akademie. Hast jetzt in Erstliga-Luft schon geschnuppert, hast Zweitliga-Luft ein bisschen geschnuppert, hast eigentlich gut Spiele gemacht, du willst jetzt einfach diesen Schritt weitergehen und dann muss er sich halt die Frage stellen, tatsächlich, ist das mit dem VfB möglich oder ist mein Markt schon so gut, dass ich eben woanders hingehe? Der wird von den Degen-Brüdern beraten, ihr erinnert euch sicherlich noch, die waren auch einer von beiden.
Philipp
war es, der war beim VfB auch als Spieler.
Wer erinnert sich an das legendäre Duell in der Europa League gegen Young Boys Bern, als die beiden Degens gegeneinander auf dem Platz standen? Oder das war ein epischer Moment.
Ich war bei dem Spiel in Bern,
die Schneeschlacht.
Da war ich mit den Fans, bin in dem Fanmarsch auch mitgelaufen von Bern Mitte raus zum Stadion.
Als Marc Ziegler seinen Strafraum freigewischt hat mit so einem Besen.
Ja,
so einem,
ich habe da noch Bilder auf der Festplatte. Entschuldige jetzt diesen kleinen Ausdruck. Noch Bilder auf der Festplatte, wo die Das Spiel wurde mehrfach pro Halbzeit unterbrochen, weil der Platz geräumt werden musste von so Räummaschinen. Und dann gibt es ein Bild, das ich auf der Festplatte habe, da hat sich der Linienrichter einfach nicht bewegt. Der blieb auf seiner Position an der Außenlinie stehen und dieses Räumfahrzeug hat einfach einen Bogen um ihn rumgefahren. Das war nett. Und so blieb es dann auch, also als weitergespielt wurde. Also es war irgendwie, naja, whatever. Jedenfalls, um zu Herrn Kobel zurückzukehren.
Apropos Europapokal. Sollen wir gleich über den Europapokal reden?
Nee.
Bleib mal bei Gregor Kobel. Ja.
Von einer Woche, Marco Schumacher, innerhalb von einer Woche von dem Wahnsinn in den Europapokal. Ja, sehr gut.
Nee, ich meine, der Kerl hat halt einen Markt. Ja, also das ist ja das Gleiche, das gilt für ihn, wie auch für Mangala, über den wir vorher gesprochen haben. Die beiden Jungs haben halt schon einen Markt und die testen das jetzt natürlich bis an die Schmerzgrenze aus. Und dann musst du immer noch überlegen, kommt ja auch noch die Partei Hoffenheim ins Spiel, weil dort hat er Vertrag bis 21, also bis 30.06.21 und die müssen auch überlegen, wollen sie ihn zurück oder gehen sie weiter mit ihrem Baumann, der da seit Jahren der unumstrittene Stammkeeper ist, nochmal in ein neues Jahr. Das ist auch noch nicht final entschieden. Also insofern, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen 50-50, dass der VfB ihn verpflichten kann.
Eine gewagte Prognose, Philipp, 50-50.
Die Chancen stehen 50-50, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht.
Ja, genau, richtig. Ich würde aber trotzdem so weit gehen, auch weil er persönlich halt sich ja schon sehr, sehr wohl fühlt. Das sagt er ja auch immer wieder auch uns gegenüber, dass ihm hier das schon taugt, ja? Die Station Stuttgart. Deswegen glaube ich, dass die Chancen annähernd 50-50 sind, ja, doch. Jetzt habe ich es leicht abgeschwächt. Ich hoffe, es reicht euch jetzt, um nicht weiter winden zu machen.
Das ist in Ordnung. Wir werden das für euch, Philipp hat es vorher auch schon angesprochen, alles beobachten. Wir haben den großen Transfer-Ticker auf unseren Seiten in der App. Und sobald sich da irgendwas tut, sich eine Tendenz entwickelt oder dann eben auch Dinge fix verkündet sind, ihr erfahrt es bei uns als erstes. Und dann glaube ich, ihr beiden müssen wir über einen anderen Themenbereich sprechen, der jetzt so unter der Woche ein bisschen überraschend hochgeploppt ist, nach dem dann feststehenden Aufstieg. Da hat sich Sven Mislintat zu Wort gemeldet, Philipp.
Richtig, der hat natürlich alles in seiner Macht stehende getan, um die Fans entsprechend zu triggern, indem er eben gesagt hat, dass oder prinzipiell die Erwartungshaltung kritisiert hat. Er hat gesagt, der Druck für die Mannschaft war von Beginn an immens. Bei der Bewertung unserer Leistungen werden mittlerweile oft Grenzen überschritten, die in ihrer Form nicht mehr tolerabel sind. Ja, und damit schlägt er halt einen Tenor irgendwie an, der natürlich bei den Fans entsprechend ankommt. Ich sage nur Return of das schwieriges Umfeld, Trademark und so weiter. Ja, da kommen natürlich die entsprechenden Leute aus den Löchern, die natürlich dann aber auch zu Recht sagen, hören Sie zu, der VfB geht da runter als Traditionsverein mit dem deutlich größten Etat, mit dem wertvollsten Kader, und definiert für sich selber auch den Anspruch, wir wollen wieder hochgehen, und dann kriegst du eben solche Leistungen geboten. Wir haben das ja vorher schon eingangs der Sendung besprochen, was wir da alles Woche für Woche anschauen mussten. Und dann kann ich schon den einen oder anderen verstehen, der natürlich sich jetzt da so ein bisschen getriggert fühlt von Herrn Mislintat, über den Harry Brambach übrigens, Marco, du wirst dich erinnern, in der Fanumfrage, die du gemacht hast, vor ein paar Tagen noch gesagt hat, ich glaube, unser Diamantenauge hat grauen Star bekommen.
Ja, ein schöner Satz, also unabhängig vom Wahlgehalt, Harry Brambach, Ehrenpräsident vom TEC Waldau, hat uns mit diesem Satz bereichert. Ja, also ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert jetzt über die Aussagen. Ja, also ich verstehe, dass sie in den letzten Wochen unfassbaren Druck gespürt haben müssen, dass sie wahrscheinlich manche schlaflose Nacht gehabt hatten nach dem Vor- und nach dem KSC-Spiel, dass sehr viel auf die hereingebrochen wäre, wenn das jetzt nicht auf wundersame Weise dann doch noch gut gegangen wäre. Und deshalb kann man vielleicht auch ein bisschen verstehen, dass er da jetzt diesem allen ein bisschen Luft macht, ja. Auf der anderen Seite, Philipp, du hast angesprochen, ist es eben was, er kommt von Dortmund und weiß, dass es auch da Druck gibt. Damit, so läuft es halt, wenn man bei so einem Verein arbeitet, wenn man in so einem Umfeld arbeitet, wenn man bei einem Traditionsverein arbeitet.
Ich vermute, vor allem, also ich meine, er vor allem, Marco, wenn ich da anknüpfen darf, das ist ja zum einen, können sich natürlich die Fans angesprochen fühlen, ja. Aber wir können uns da auch angesprochen fühlen. Ja, also ich glaube, der hat auch schon deutlich in unsere Richtung geschaut.
Da sind wir wieder bei meinem Kommentar, wenn er irgendwie davon spricht, dass es über die Grenzen hinausgeht, wie bewertet wird. Er kann das und darf das und so sehen. Ja, ich fühle mich da auch nicht angegriffen. Ich hau den einen rein, er darf mir einen reinhauen. Das ist völlig legitim. Nur wir messen die Mannschaft und den Verein eben auch an den eigenen Ansprüchen. Und ich erinnere mich auch an den Satz von Thomas Hitzlsperger zu Beginn der Saison, oder als er Vorstandschef dann wurde, der Satz, das eingesetzte Geld muss sich im Tabellenplatz widerspiegeln. Und der VfB hat nun einmal 40 Millionen und Bielefeld 10 Millionen Etat, und das hat man halt nicht gesehen. Ja, deshalb, ja, glaube ich, wird auch beim VfB niemand behaupten können, das sei alles rund gelaufen dieses Jahr.
Ja. Das ist ein sehr guter Punkt, nämlich Stichwort Erwartungshaltung, die hat man ja selbst hochgeschraubt.
Ja, das ist ja der Punkt.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als Walter und Mislintat angetreten sind, da gab es eine Presserunde im Clubheim, und da wurde auch Hitzlsperger vor Ort gewesen natürlich, da wurde die ganze Zeit der Spruch geprägt, wir wollen aufsteigen, müssen das aber nicht. Ja. Und dann 5 Monate später hat man das in Person von Thomas Hitzlsperger komplett über den Haufen geworfen, indem er gesagt hat, unsere kurzfristigen Ziele in Gefahr geraten, dann muss die Kontinuität hinten anstehen. Dann hat man Tim Walter freigestellt und dann war plötzlich nur noch von die Rede, dass man aufsteigen muss.
Und dann hat man diesen Plan nochmal über den Haufen geworfen, indem man mit Pellegrino Materazzo verlängert hat, in dem Moment, wo völlig ungewiss war, ob das noch was wird. Ja, also, und da war dann wieder Kontinuität
des Schlagwort. Ja. Insofern ist diese Situation halt schon zum Teil hausgemacht. Deswegen kann ich, wie du auch, ich kann verstehen, dass da ordentlich Druck auf dem Kessel war und die Herren da unten mal Dampf ablassen mussten, es getan haben, aber man findet eben ganz klar auch Gründe für die Situationen, die sind zu Teilen, manche sagen zu großen Teilen hausgemacht. Christian, was sagst denn du dazu?
Ich finde, ich kann mich da eigentlich nur dem anschließen. Gerade mit Blick auf die Argumentation, Trennung, Tim Walter, es ist ja auch so, und wir haben das ja auch die ganze Saison über gesprochen, ist ja nicht so, dass wir das uns erfinden oder die Fans sozusagen, ein Verein wie der VfB Stuttgart muss in der Bundesliga spielen. Und ich finde, es ist auch nicht zu viel verlangt oder ich sage mal, es ist jetzt auch nicht deplatziert, wenn man entsprechend kritisch mit der Mannschaft und dem Verein umgeht, wenn sie denn zweimal gegen Wien Wiesbaden oder Holstein Kiel verliert, weil das einfach nicht der Anspruch des VfB sein kann. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, natürlich ist der Druck da, das habe ich aber auch schon, glaube ich, vor einem halben Jahr mal erwähnt, das ist auch eine Sache, die du einfach als Traditionsverein hast. Das ist nun mal so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu einem Verein wie der TSG Hoffenheim annähernd viele Podcasts gibt wie zum VfB Stuttgart. Das ist eben ein Verein, der die Menschenmassen bewegt, der eine ganze Region mitnimmt, wo eben die Stimmung davon abhängig ist, wie der VfB am Wochenende gespielt hat. Das merke ich, wenn ich mit meinen Eltern telefoniere. Ja? Und das wird sich nie ändern. Ebenso finde ich aber auch, so irritiert ich jetzt ein bisschen über diese Aussagen waren, also vor allem auch über den Zeitpunkt, diese ganze Diskussion, schwieriges Umfeld und so, ermüdet mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber was mir auffällt, ist, dass offenbar in der Kommunikationsstrategie des VfB Stuttgart Sven Mislintat mittlerweile zur Abteilung Attacke auserkoren wurde, offenbar. Weil der hat schon ähnliche, wir erinnern uns an die Aussagen vor dem Derby gegen den KSC, hinfahren, 3 Punkte nach Hause. Ich glaube, es ist wohl so, dass Sven Mislintat so derjenige ist, der so ein bisschen diese kommunikativen Nadelstiche nach außen setzen soll oder möchte. Also die Zitate, über die dann halt eben auch in so einer Sendung wie dieser hier diskutiert wird und die dann hinterher bewertet wird, je nachdem, wie es dann eben ausgeht.
Ja, das kann durchaus sein. Dann ist
wobei er nicht allein für die Abteilung Attacke zuständig ist, sondern für die gesamte Kommunikation. So scheint mir das seit Wochen und Monaten. Ja, also das Thomas Hitzlsperger ihm da das komplette Feld überlässt, ja. Bei allen Fragen rund um Sport, um Mannschaft, um was weiß ich was, ist Thomas ist Sven Mislintat das Gesicht des Vereins geworden, ja, der dann natürlich auch diese Macht, die er da bekommen hat, die hat er gern angenommen, ja. Und so tritt er jetzt auch auf, ja. Kann man gut oder schlecht finden.
Definitiv. Und man muss ihm aber auch zugutehalten, das würde ich an der Stelle gerne auch nochmal sagen, es ist wirklich auch keiner, der sich versteckt, sondern einer, der dann absolut auch da ist, auch wenn es eben schlecht läuft. Von ihm kriegst du immer auch Aussagen, auch gerade zum Beispiel an Tagen nach ganz, ganz ernüchternden Niederlagen, heißt es nie irgendwie von Sven Mislintat, hört man jetzt irgendwie gar nichts, sondern es ist einer, der geht wirklich voran, stellt sich hin und dann bin ich gespannt, ehrlich gesagt, wie das dann weitergeht nächste Saison in der Bundesliga, was wir da so an Aussagen hören werden nach mehr oder weniger erfolgreich bestrittenen Bundesligaspielen.
Da bin ich auch tatsächlich gespannt und ja, ich setze aber auch so ein Stück weit vielleicht darauf, dass wir wieder mit der Mannschaft mal in den Trainingslager fahren können. Da komme ich wieder an den Punkt, den ich vorher schon mal angesprochen habe, weil du einfach dann ja ein ganz anderes Gefühl für alles bekommst, wie wenn man wirklich jetzt nur hier in unseren Wohnzimmern sitzt und oder manchmal in der Redaktion eben und diesen direkten Draht zu da unten, den hast du einfach so aktuell gerade nicht mehr. Insofern, vielleicht klärt das auch das ein oder andere Missverständnis, das da möglicherweise im Raum steht. Wollen wir mal einen Jingle abfahren?
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart.
Unser allseits beliebter NLZ Newsflash, ich hoffe, er ist es zumindest, den halte ich heute so kurz es irgendwie geht. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, die Oberliga soll abgebrochen worden werden. Der Vorschlag war da, nun ist es formal vollzogen. Letzten Samstag haben sich die drei baden-württembergischen Fußballverbände darauf geeinigt. Die Saison ist also quasi auch formal juristisch beendet. Der VfB 2 damit Meister, aufgestiegen und wieder Regionalligist ab der kommenden Runde. Die haben sogar dann gleich mal Nägel mit Köpfen gemacht beim VfB 2 unten und haben am diesem Montag das Vorbereitungstraining auf die kommende Runde aufgenommen mit dem neuen Trainer Frank Fahrenhorst. Und die haben gleich einen sehr, sehr wichtigen Neuzugang meiner Ansicht nach verkündet, nämlich Richard Weil, der kommt von den Kickers Offenbach, ist so ein richtiger Leitwolf, 32 Jahre alt, ist besetzt die dritte Ü23-Position im Kader, also Spieler älter als 23. Und ich habe mit Freunden, die es mit Offenbach halten und auch mit dem Kollegen in Offenbach vor Ort, der für die Zeitung dort berichtet, gesprochen. Und die haben uns alle gratuliert, die haben alle auch ein bisschen gedacht, der könnte eigentlich noch wo ganz woanders kicken. Ganz viele, viele Spiele im Seniorenbereich und der wird im defensiven Mittelfeld der neue Anführer dieser Truppe sein. Weitere Personalien aus diesem Umfeld U21 ist Jonas Preuß, ganz frisch Transfer, verlässt den VfB 2, geht zu SSV Reutlingen 05 und dann haben wir noch zwei Personalien, die spannend sind, weil beides Jungs, die richtig gut kicken können, die waren im Winter auch im Trainingslager dabei, Christian, das wirst du wissen, weil du warst auch mit vor Ort, Nick Betzner und Flo Kleinhansel. Linksverteidiger der Kleinhansel und Betzner, so ein Mittelfeldspieler. Und beide haben eigentlich nur noch 6 Tage Vertrag in Stuttgart. Am 30.06. laufen beide Verträge aus und sie haben noch nicht verlängert. Der VfB will verlängern. Die Spieler eigentlich auch. Das, worum es da geht, ist tatsächlich, dass die sich quasi wenigstens also Trainingszeit im Profikader ausbedingen, um sich eben zeigen zu können. Die haben natürlich Blut geleckt im Winter und wollen natürlich da weiter irgendwie dranbleiben. Sind klar für den Regionalliga-Kader eingeplant. Das sind zwei Personalien, wo es spannend ist, ob sich da in den nächsten 2-3 Tagen noch was tut.
Ich kann jetzt deren Leistungspotenzial nicht beurteilen, aber ich glaube, dass das doch durchaus ein berechtigter Anspruch ist, wenn es dann um die Vertragsverlängerung geht. Ja, und ich habe nichts gegen die Verpflichtung von dem 32-Jährigen von Kickers Offenbach. Ja, aber was mich irgendwie mehr beschäftigt, ist, warum die jungen Leute dann eher gehen. Also ich habe sehr bedauert zum Beispiel, dass der Per Lockel jetzt zu Gladbach gegangen ist. Ich kenne den gut. Ja, und das ist, ob der mal ein super Spieler wird, das ist die Frage. Aber es ist auf jeden Fall ein super Typ. Ja, und
auch
ein Mentalitätsspieler. Das sind dann so Dinge, die ich nicht ganz verstehe, warum er solche Spieler da ziehen lässt, beziehungsweise warum er denen nicht die Perspektive bietet, dass sie sagen, sie bleiben hier, ja, und man dann irgendwie immer 18, 19-Jährige von irgendwo herholt, ja, und ich mich dann frage, warum haben die überhaupt einen eigenen Nachwuchs, ja, und deshalb, ich weiß nicht, was mit den beiden jetzt passiert, also das wäre, weil auch der Thomas Hitzlsperger doch immer davon spricht, von wegen, wir wollen wieder den Nachwuchs ja. Beleben und all diese Dinge, was auf der anderen Seite der Mislintat macht, das geht halt eben in eine ganz andere Richtung, ja, und das passt nicht zusammen, ja, das passt überhaupt nicht zusammen und ich bin gespannt jetzt, vielleicht weißt du da mehr, Philipp, was mit dem Eckloff passiert.
Ja, also bei Lee ist es so, dass er erstmal noch einen langen Jugendvertrag hat. Der ist bindend, der geht bis Juni 2023. Er ist erst 17 Jahre alt und der wurde eben abgeschlossen quasi. Das ist dieser klassische Übergangsvertrag, den die meisten Jugendspieler bekommen. Das heißt, der garantiert ihnen eben U17, U19 und dann ein Jahr U21. Den hat er und sie sind wohl drauf und dran zu verlängern. Am 20. August ist sozusagen Stichtag, denn dann wird Lee 18 und darf Verträge unterschreiben mit seiner eigenen Feder, das ist bisher halt einfach nicht erlaubt. Und man ist sehr, sehr guter Dinge, gibt sich sehr selbstbewusst, dass man diesen jungen Mann hält. Aber es ist durchaus so, Marco, und auch das sind wir wieder bei dem Stichwort Haus gemacht. Wenn du halt diese Koulibalys, Chulinovs und Molas dieser Welt holst, dann hat es natürlich Aussagekraft für deinen eigenen Nachwuchs. Möglich, vielleicht sogar auch, ja, also ja, möglich, dass sie nicht so gut sind. Aber es ist natürlich ein Signal einfach. Und das wird mit Sicherheit dazu beigetragen haben, dass jemand wie Per Lockel sagt, weißt du was, dann probiere ich es halt in Gladbach in der dortigen Zweitvertretung, anstatt hier beim VfB den gleichen Weg zu gehen.
Philipp, wie würdest du das denn einschätzen, jetzt die zweite Mannschaft des VfB in der nächsten Saison in der Regionalliga? Welche Rolle kann die Mannschaft da in der nächsten Saison spielen? Also gibt's da schon irgendwas, konntest du da schon ein bisschen was detektieren im Sinne von, ich weiß nicht, Saisonziele oder was man sich vorgenommen hat, wo man sich einreihen möchte in dieser Liga?
Nein, noch gar nicht, weil auch immer noch mein erwünschtes Gespräch mit Frank Fahrenhorst tatsächlich aussteht und ich auch wirklich nicht runtergegangen, keine Trainingsszenen und so weiter. Es ist alles ein bisschen schwierig. Ich glaube aber, dass wenn dieses Gerüst, also Zirkler, Stein und der neue Mann Weil, wenn das trägt und dann der ein oder andere von oben immer wieder als Verstärkung kommt, das war dieses Jahr auch der Fall, Koulibaly, Klimowitz, Massimo und so weiter, dann werden die schon in der Lage sein, die Klasse zu halten. Ja, denn so stark ist die Regionalliga dann auch wieder nicht. Und das ist dann halt aber auch was man wirklich unter Beweis stellen muss. Dann ist es dann eben auch also die jetzt den Anspruch stellen, wie eben Betzner und Kleinhansel, die sagen, wir wollen mit den Profis trainieren, die können dann eben auch, sollten sie bleiben, Woche für Woche in der Regionalliga, wo es anders zugeht als in der Oberliga, zeigen, dass sie diesem Status auch gerecht werden können. Also es ist natürlich ähnlich wie bei den Profis oben in der Bundesliga vonnöten, dass sich diese vielen Spieler, die Potenzial haben, dann auch entwickeln. Ja? Und das ist unabdingbar.
Und da ist es eben einfach nochmal ein Unterschied, ob du in der Oberliga spielst oder in der Regionalliga. In der zweiten Liga spielt der VfB ein letztes Mal am kommenden Sonntag, und zwar zu Hause gegen die Lilien. SV Darmstadt 98 ist der letzte Gegner. Und ich habe ja diesen schlauen Zettel, der Philipp, du hast ja auch schon mal angesprochen, wenn wir uns das ein bisschen vorbereiten. Und mein Thema oder meine Parole auf dieses Spiel habe ich dazu geschrieben, VfB Stuttgart gegen SV Darmstadt 98, Doppelpunkt, kein Scheiß bauen jetzt. mehr ist mir jetzt dazu wirklich nicht eingefallen. Es ist natürlich ein Spiel, das du absolvieren musst, aber jetzt möglichst doch nicht mit irgendeiner 0-2-Heimniederlage, sondern das Ding standesgemäß, konzentriert und so, wie sich es eben für einen Aufsteiger gehört, nach Hause bringen, oder?
Ich glaub, das Seriosität ist gefragt.
Ja.
Ja. Du musst diese Aufgabe entsprechend seriös angehen, das ernst nehmen, den Gegner respektieren und ich weiß nicht, wie es Marco sieht, das wird er uns sicherlich gleich sagen, aber also das ist, man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Klar, es sind 3 Punkte, 11 Tore, ja, ich weiß, aber ich glaube, es würde für die Gesamtsituation, auch was die Stimmung angeht, ja, sehr gut der Truppe zu Gesicht stehen, wenn sie das wirklich sehr ernst nimmt, dieses Spiel nach Hause fährt und dann mit einem Sieg aus dieser Achterbahnsaison irgendwie rausgeht.
Ja, also das, genau darum geht's. Ja, also wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, ob das noch aufzuholen ist. Habe ich vorhin schon gesagt, der Aufstieg ist sicher, ja. Aber genau darum geht's eben, nochmal das Spiel zu gewinnen und diesen Rückenwind auch, den sie jetzt in den letzten 2 Spielen sich geholt haben und diesen Stimmungsumschwung jetzt, den einfach mitzunehmen jetzt in die Sommerpause und damit die Leute sich dann auch freuen auf die Bundesliga. Ich höre jetzt immer Kumpels, meine Kumpels sagen, um Gottes Willen, die werden ja abgeschossen in der Bundesliga. Also die Stimmung ist natürlich anders als vor 2 Jahren, zwangsläufig anders, auch weil keine Fans dabei sind. Ja. Aber umso wichtiger finde ich es, dass jetzt nochmal ein Statement setzen im letzten Spiel und da gewinnen. Ja. Und dann mit einem guten Gefühl eben die Fans dann doch noch entlassen mit einem persönlichen Abschluss und dann, dass man sich dann auch freuen kann auf das, was kommt.
Unser Taktikexperte Jonas Bischofberger, der hat sich zum einen natürlich den Gegner SV Darmstadt 98 angeschaut, aber wir haben ihn auch darum gebeten, auch nochmal versuchen, das irgendwie zu erklären, was uns irgendwie auch nicht so ganz einfach gefallen ist, nämlich was ist eigentlich passiert beim VfB Stuttgart zwischen Derby-Niederlage und den beiden Kantersiegen? Jonas Bischofberger, bitte.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Da hat der VfB nochmal ordentlich zugelegt in den letzten beiden Partien. Das lag nicht zuletzt daran, dass der VfB das System gewechselt hat, ist zurückgekehrt zur Dreierkette und zurück zu dem System, das der VfB eigentlich schon vor der Corona-Pause gespielt hat. Und das ist eben eine relativ offensive Systematik, wenn man da mal so die Positionen durchgeht. Gerade auf diesen Außenpositionen vor der Dreierkette, da werden normalerweise so klassische Außenverteidigertypen aufgeboten. Und beim VfB wiederum spielen da halt Silas und Gonzales, die praktisch Stürmer sind. Und dadurch kriegt man schon sehr viel offensive Power zusammen. Und man kriegt vor allem diese Dribbelstärke zurück auf diese quasi Außenverteidigerposition. Die hat nämlich auch in der Viererkette zu großen Teilen gefehlt. Zudem hat man in der Dreierkette eben diesen dritten Innenverteidiger, der quasi diese flachen Vertikalpässe ins offensive Mittelfeld spielen kann. Und das hat gerade gegen Nürnberg sehr geholfen. Da hat man es immer wieder geschafft, einfach Philipp Clement zwischen den Linien frei zu spielen. Der konnte dann aufdrehen und dann ging es ab nach vorne. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite, muss man auch sagen, ist, dass die Gegner es auch nicht mehr so gut gemacht haben gegen den VfB. Also Nürnberg hat sehr viele Fehler gemacht. Sandhausen war jetzt in der Rückwärtsbewegung auch nicht so stark, wie zum Beispiel der KSC oder Osnabrück, für die es ja noch um alles ging, um den Klassenerhalt ging. Und so kommen dann eben ein paar Faktoren zusammen, die diese Serie erklären. Und jetzt geht es eben nochmal gegen den SV Darmstadt. Darmstadt hat in der Hinrunde sehr, sehr biederen Fußball gespielt. So ein klassisches 4-3-1, sehr passiv, sehr defensiver Fußball. Die haben aber mittlerweile ihre Strategie komplett auf links gedreht, haben auch auf Dreierkette umgestellt, laufen höher an, machen viel Druck nach vorne und wollen das Spiel in die Hand nehmen. Also wenn da beide Mannschaften Bock haben, dann könnte das am Sonntag auch noch einen schönen Fußballnachmittag geben.
Ja, vielen Dank, Jonas, für die Einschätzung. Kompetent wie jede Woche. Philipp, wie siehst du die Gemengelage rund um den VfB und das letzte Spiel?
Ich habe zwei interessante Punkte aus Jonas' Aussage jetzt mitgenommen. Zum einen, da hatten wir ja heute auch schon drüber diskutiert, diese Umstellung, die Matarazzo vorgenommen hat, die bedingte ja auch, dass Wamangituka und Gonzalez quasi Wingbacks spielen, also auf den Außenbahnen zurückgezogen agieren, ja, aber eigentlich eben Stürmer sind. Und das entwickelt natürlich, wenn du Platz bekommst, eine entsprechende offensive Wucht, die wir jetzt zwei Sonntage ineinander gesehen haben. Das ist das eine. Und das andere ist, was er eben auch gesagt hat, wenn das beide Mannschaften wirklich ernst nehmen und die Fesseln sind ja quasi weg, weil Darmstadt ist natürlich ist gesichert, der VfB ist aufgestiegen, dann kann das ein richtig lustiges, schönes, schnelles, schön anzuschauendes Fußballspiel werden. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Marco, also hast du dir den Gegner mal... Ja, von mir aus. Ich nehme auch ein 6-4, ist mir wurscht. Nein, aber Marco, hast du dir die Lilien mal ein bisschen angeschaut in den letzten Wochen und...
Ehrlich gesagt nicht. Also ist, glaube ich, aber wirklich eine stabile Mannschaft, ja. Und ich glaube, das ist auch so eine mit einer Mentalität, die sagen nicht, die denken nicht schon an Mallorca, sondern die sagen, auch wir wollen das Spiel gewinnen. Ja, also
ja,
deshalb gebe ich dir recht, hoffe ich auch drauf, dass das ein sehr, sehr munteres Spiel wird.
Was du ansprichst, Mentalität ist ein guter Punkt, ne? Weil dort ist nämlich so, da hat ja der Trainer Gramotzis, der hat ja schon vor 4 Monaten gesagt, dass er gehen wird.
Ja.
Und ein neuer Trainer ist auch schon da für nächste Runde mit Markus Anfang. Und das ist ja eigentlich so ein klassischer Moment, wo in vielen Truppen dann plötzlich die Luft komplett raus ist. Mhm. Dass sie sagen, jo, was soll ich mir jetzt unter dem noch einen Arsch aufreißen, kommt ja eh bald ein neuer und dann gucken wir mal. Ja, ich spiele eh nur noch für mich und meinen Markt im Sommer. Und genau das Gegenteil ist in Darmstadt passiert. Ab dem Zeitpunkt, wo Gramotzis gesagt hat, oder um den Zeitpunkt rum, wo Gramotzis gesagt hat, für mich geht hier der Weg zu Ende, ich nehme die Vertragsverlängerungsangebote der Führung nicht an, hat die Mannschaft nochmal einen Push bekommen. Ja, die waren ja im Endeffekt bis vor 2 Wochen waren die quasi dran. Ja, da hätte nicht viel gefehlt, dann hätten die da oben noch ein Wörtchen mitgesprochen. Und das, finde ich, zeugt schon von einer gewissen, von einem Charakter, der in einer Mannschaft herrscht, von einer Mentalität, Team Spirit, nenn es wie du willst, der doch sehr positiv zu bewerten ist, aus der Ferne jetzt betrachtet natürlich.
Ja, wir haben uns ja auch vor ein paar Wochen noch darüber unterhalten, Philipp, und waren uns selbst nicht ganz so sicher, ist das nicht möglicherweise sogar noch ein Endspiel, was da auf uns wartet am 34.
Ja, genau.
Spieltag.
Richtig, genau. Ja, ja.
Die haben dann ein paar Punkte liegen lassen, aber trotzdem sehr konstant. Und sie haben jetzt auch am vorletzten Spieltag nach 0-1 Rückstand dann noch gegen Wien Wiesbaden gewonnen und damit etwas geschafft, das dem VfB in dieser Saison nicht vergönnt war. Ihr hört übrigens vielleicht raus, trotz
des Aufstiegs. Boah, der
bitter. Die bitter. 2 Niederlagen gegen Wiesbaden sind irgendwie Dinge, die, glaube ich, bei mir traumatisch in Erinnerung bleiben werden in dieser Zweitligasaison, trotz des Aufstiegs. Aber ja, also sie spielen das wirklich seriös runter und zeigen viel Spielwitz, haben auch echt gute Offensivleute vorne. Gerade mit dem Dursun, der wirklich auch viel, viel knipst und immer richtig steht.
Das schönste Zöpfchen der zweiten Liga auch hat.
Definitiv. Ja, definitiv. Ja, ja.
Ich stelle, weil ich vielleicht noch einen Aspekt des Spiels, unabhängig vom Gegner, die Frage aller Fragen, stelle ich euch jetzt beiden euch. Wird Mario Gomez von Beginn an spielen?
Ja. Ja, er wird. Ich allein deswegen, weil ich schon gegen Nürnberg Unrecht gehabt habe, Philipp. Ich habe ja letzte Woche gesagt, vielleicht spielt er gegen Nürnberg eine Rolle. Ich glaube schon, dass er spielen wird, ja.
Also ich glaube es nicht nur, ich bin sicher, ja. Also alles andere wäre ja überhaupt gar nicht zu verstehen. Ja, also es war in den letzten Wochen für mich schwer zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es Mario ging, aber dass er zum Stürmer Nummer 3 wurde, ja. Und zwar jetzt nicht so, dass Al-Ghadoui oder auch Kalajdzic jetzt alle Sterne vom Himmel geschossen haben, ja. Und trotzdem ist Mario dann, wenn überhaupt, 2 Minuten vor Schluss eingewechselt worden. Wie er damit umgegangen ist, sensationell, ja. Deshalb bin ich total überzeugt davon, dass der spielen wird und dann auch zwar irgendwie ja ein bisschen unwürdigen Abschied kriegt, ja, vor leeren Rängen und so, aber dann doch noch irgendwie einen schönen Abschied, bei dem er vielleicht dann am Ende dann auch in die Luft geworfen wird und so. Ich fand sensationell, wie er mit der Situation umgegangen ist. Deshalb, er hat sich mehr als verdient. Ja.
Das finde ich auch. Wir haben ja eigentlich alles in unserer Macht Stehende getan und ihn Woche für Woche in unsere voraussichtlichen Aufstellungen
wieder aufgestellt. Ich habe ihn jede Woche reingeschrieben, jede Woche. Ja.
Aber er hat halt nie gezockt. Und ich glaube, die werden jetzt am Sonntag alles tun, um ihm einen würdigen Rahmen zu bieten. Ich glaube, jeder Ball wird da hingeschossen. Irgendwie alles zu Mario. Hauptsache, er macht noch eine Bude in diesem Spiel, damit er irgendwie so rausgehen kann.
Das glaube ich auch. Und solange diese Szenen, die dann auch passieren und die Verabschiedung, die da gemacht wird, nicht ganz so steril ablaufen wie das mit Timo Werner in Leipzig der Fall war, glaube ich, ist es das, was absolut auch im Rahmen ist. Und ein Punkt, den ich gerne noch bringen würde zu Mario Gomez. Ihr habt bestimmt auch da draußen die Videos gesehen von der Ankunft des Teams nach dem Spiel in Nürnberg und diese Mario Gomez-Button-Orgie, die Jungs da abgefeuert haben in der Mercedesstraße und ihn haben hochleben lassen und wirklich abgefeiert haben. Das sind so Dinge, die einfach zeigen, was für ein unglaubliches Standing ein Spieler wie Mario Gomez innerhalb des Teams hat, auch wenn er nicht gespielt hat.
Da haben wir ja monatelang drüber gesprochen, ja, und immer wieder dieses Thema aufgemacht, auch einfach auch, weil wir es halt wussten, wie es da zugeht. Und ich meine, du hast nur die Bilder sehen müssen nach Abpfiff in Nürnberg. Ich meine, der am meisten hier Fritz the Cat gemacht hat, war halt Mario. Der ist herumgesprungen wie ein junger Hund. Der wusste gar nicht, wohin mit seiner Freundin. Da hast du einfach gesehen, wie unfassbar viel ihm dran liegt, dass an dem Club, an der Truppe. Also man kann ihm sicherlich sportlich das ein oder andere Argument vorn lassen, halt von wegen Junges hat halt dann doch nicht mehr so ganz gereicht. Aber alles andere ist er für meine Dafürhalten über jeglichen Zweifel erhaben. Der hat sich super eingebracht und hat es jetzt verdient, hier sauber rauszugehen aus der Nummer.
Absolut. Ich habe auch die Bilder gesehen aus Nürnberg, wie der sich gefreut hat, obwohl er auch diesmal auf der Bank saß. Ich habe mich erinnert an die WM 2010, wo ich war in Südafrika, das gegenteilige Beispiel, da war, glaube ich, nach dem Ballack, wie wir wissen, ist kurz vor der WM ausgefallen, ist dann angereist zum Viertelfinale, war es, glaube ich, in Kapstadt gegen Argentinien, hat Deutschland 4-0 oder 4-0, glaube ich, gewonnen. Ja, und danach natürlich Riesenjubel und Ballack stand irgendwie neben der Trainerbank und hat sich große Mühe gegeben, sich mitzufreuen. Ja, ist aber schiefgegangen, weil ihm einfach die Traurigkeit und die Einsamkeit, die er in dem Moment total anzusehen war, weil er gemerkt hat, er ist nicht mehr Teil dieser Mannschaft. Und bei Mario ist es eben genau das Gegenteil. Und das finde ich toll. Das zeigt seinen Charakter und deshalb würde ich ihm total wünschen, dass er jetzt nochmal im Rahmen der Möglichkeiten einen tollen Abschied kriegt.
Ich muss mal mit dem Fabrizio sprechen, der momentan in den Stadionsprecher sozusagen gibt, weil der Holger Laser, die seine ursprüngliche Rolle gerade so nicht mehr erfüllt, ob der vielleicht den Button drücken kann ein paar Mal während dem Spiel. Dass wir wenigstens dann vor Sky sitzend hören, wie der Mario Gomez Button. Der Sound durch die Arena
gefliegt. Grandios. Ist ja auch mal beim Stadion, glaube ich, bei seinem ersten Tor, damals gegen Hertha, meine ich, haben sie auch den Mario Gomez-Button plötzlich gespielt, ja. Anstelle der üblichen Torhymne. Vielleicht knipst er das eine oder andere Mal, wäre super. Marco, wie siehst du oder wo siehst du denn Mario Gomez zukünftig? Und siehst du ihn beim VfB in irgendeiner Form?
Ist eine interessante Frage, ja. Also ich weiß es nicht, ob er nochmal Lust hat auf irgendein Abenteuer. Ja, also kann ja sein, dass er nochmal ein Jährchen in die USA oder sonst wohin geht. Hängt an seiner Familie wahrscheinlich vor allem. Ansonsten wäre der VfB gut beraten und ich vermute, dass sie das auch tun, dass sie eben alles unternehmen, um diesen Mann irgendwie dann auch nach der Karriere in einen Verein zu binden und ihm da und ihm da irgendwelche Wege aufzuzeigen. Ich glaube, er hat mal gesagt, dass er sich eine Trainerfunktion vorstellen kann, ob er da in der Jugend anfängt oder vielleicht als Klose-mäßig, vielleicht auch schon bei den Profis. Also ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass der im VfB erhalten bleibt.
Das ist meines Wissens besprochen, Marco. Das ist sogar vertraglich fixiert, wenn ich das richtig weiß, bei Mario.
Vor der Saison hieß es ja irgendwie schon, er sei eigentlich nur noch Stand-by-Profi. Und
genau, richtig.
Da weißt du jetzt mehr als ich, Philipp. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob das schon so en Detail fixiert ist.
Der Stand ist unverändert, dass man ihm eben jetzt im Jugendbereich, sollte er das gleich machen wollen,
ja,
er die Möglichkeiten gibt, einzusteigen und seine ersten Scheine zu machen. Und wenn er das nicht will, dann kann er noch ein Jahr lang bei...
Genau.
Sonst wohin kicken und danach kommen. Also ich meine, es ist fest besprochen, aber ja.
Also das sollte aus meiner Sicht ohnehin dann jetzt in den nächsten Jahren der Weg des VfB sein, diese 2007er Generation jetzt quasi zurückzuholen. Mario ist schon da, auch Gentner sollte man zurückholen. Sami Khedira wäre sicher auch in irgendeiner Funktion denkbar. Also das sollte der Weg sein und das würde dem Verein aus meiner Sicht wirklich auch eine gute Perspektive geben.
So sei es.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
Für uns gibt's aber noch etwas mitzuteilen an euch. Und zwar natürlich werden wir wie gewohnt auch den 34. Spieltag begleiten, das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 und alles, was dazugehört, sicher auch natürlich, ob und wie dann Mario Gomez verabschiedet wird. Das wird sicher auch ein Aspekt sein an diesem Tag. Und Philipp, wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder und dann machen wir diesen ganzen Rundumschlag, das Roundup und blicken mal komplett zurück auf diese verrückte, einmalige, unvergleichliche, in jeder Hinsicht Zweitligasaison mit dem VfB Stuttgart.
Und ich weiß auch schon, was wir die Sendung aufmachen. Wir spielen Komm mit mir ins Abenteuerland von Pur. Ja,
sehr schön. Hartmut Engler wäre übrigens auch mal ein toller Gast. Das will ich seit Monaten mal anleiern, dass er uns vielleicht mal besucht.
Und lest zur Belustigung der Hörer nochmal mein Kommentar vor, oder?
Richtig, genau. Am besten würde ich versuchen, noch diesen Gernot Hassknecht aus der Heute-Show zu bekommen, der das in seiner betont unerreichlichen Art deinen Kommentar vorliest. Schuh, das wäre großartig.
Also ich finde das super. Da versuchen wir alles ein bisschen zu verarbeiten. Marco, seinen Wahnsinn, in den er getrieben wurde. Ich, die beiden Niederlagen gegen Wien-Wiesbaden und Philipp Meisel. Alles, was vielleicht rund um den Lockdown irgendwie passiert ist. Also es gibt wirklich einiges zu besprechen. Das werden wir in aller Ausführlichkeit machen. Nächste Woche, ich glaube, für den Moment belassen wir es aber dabei, oder? Und lassen Sie nochmal kicken am Sonntag.
So sieht's aus. Marco, herzlichen Dank.
Ich danke euch. Hat Spaß gemacht.
Wie immer ein großes Vergnügen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob sie es wirklich so seriös runterzocken am Sonntag.
Ja, ich bin gespannt, aber wir werden es beobachten. In diesem Fall dann du, ne? Da ist nichts mit Wandern am Sonntag.
Richtig, genau. Ich freue mich schon.
Also, bis nächste Woche, liebe Leute.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Podcast statt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.